Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute haben wir nur ein Thema, über das wir sprechen wollen, aber es beinhaltet viele, viele weitere Themen. Wir haben heute den Tätigkeitsbericht Datenschutz 2024 vorgestellt und möchten heute einfach mal durchblättern und interessante Punkte herausgreifen und diskutieren. Und das mache ich mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber. Hallo Tobias.
Hallo zusammen.
Es ist der 17.03. und du hast den Jahresbericht vorgestellt. Er ist sehr hübsch geworden, ist auf unserer Homepage, verlinken wir auch. Und ich würde gerne mit dir einfach mal deine Highlights dieses Berichts durchgehen und auf das ein oder andere aufmerksam machen, was für uns im vergangenen Jahr besonders wichtig war. Und wir nutzen diesen Tätigkeitsbericht auch immer, um einen kleinen Ausblick darauf zu geben, was wir auch in diesem Jahr 2025 vorhaben. Fangen wir einfach mal an. Dieser Tätigkeitsbericht ist ziemlich umfangreich geworden. Es sind 160 Seiten in diesem Jahr. Warum?
Ja, weil unsere Behörde so viel tut. Ja. Wir haben schon, das weißt du ja selber, du ja auch im Redaktionsteam warst, wir haben schon viel gekürzt. Und es sind auch nicht alle Berichte aufgenommen worden, sondern es ist wirklich ein Best-of. Das ist eine ganz starke Teamleistung. Also einmal alle Abteilungen, die natürlich immer dazu beitragen, das ist ganz toll. Und dann aber auch bei der redaktionellen Arbeit. Ne. Das ist durch viele Hände gegangen, viele Augen, immer wieder hat man mal noch was gefunden, was man noch besser machen kann. Von daher, ja, es ist der längste Tätigkeitsbericht in der Geschichte. Jetzt kann man sagen, Moment mal, 31., 32., 33., die waren zum Teil ein bisschen länger, ja, die waren aber auch für 2 Jahre. Und das ist der längste für ein Jahr. Von daher zeigt es aber wirklich sehr schön, das sieht man vorne schon in der Gliederung, ne, wie bunt das Ganze ist. Also wenn man sich im Überblick anschaut, also beginnend bei Europa, was sind hier die Impulse im Recht, was heißt das für uns, wie wirken wir im Europäischen Datenschutzausschuss? Dann geht es in die Schwerpunkte, in die thematischen Schwerpunkte, Beschäftigtendatenschutz, Privacy by Design. Und dann geht es im Grunde in die einzelnen Abteilungen. Da sind Berichte zu dem, was sich im Inneren, Polizei und Ähnlichem tut. Dann Abteilung 3, Gesundheit, Bildung, was wir da für Cases hatten. Abteilung 4, Privatwirtschaft, 5, Technik. Aus allen Bereichen haben wir wirklich Spannendes rausgegriffen, glaube ich.
Sind wirklich viele, viele, auch wenn man mal im Einzelnen drauf kommt, auch schöne und manches vielleicht auch skurrile Themen drin, dass man sagt, das hat mit Datenschutz zu tun, hat es.
Aber was meinst du mit skurril?
Naja, also dieses, was hat ein Unwetter mit Datenschutz zu tun?
Ja, okay, also man kommt nicht direkt drauf.
Man kommt nicht direkt drauf.
Wenn Akten wegschwimmen, ist das ein Problem? Ja, vielleicht schon.
Genau, weil man auch die Zurverfügungstellung von Daten.
Verfügbarkeit.
Verfügbarkeit ist auch ein Datenschutzthema. Immer wieder unterschätzt. Genau, es ist der 40. Es ist, weil es ein paar Doppelfolgen gab in den Tätigkeitsberichten, der 40. ist ein runder Geburtstag, wenn man so will. Du hast das alles jetzt benannt, was sozusagen so in der Runde so vorkommt. Eines hast du natürlich nicht erwähnt und das ist nämlich das, was bei dir auf dem Schreibtisch liegt. Damit beginnt der ganze Spaß im Tätigkeitsbericht.
Da war ja was, richtig.
Und da hast du ein bisschen was erzählt und wenn ich mir das angucke, du gehst auf die Rahmenbedingungen ein, du gehst auf das Thema ein, dass Datenschutz gerade unter Druck gerät und diese Narrative im Realitätscheck hast du es genannt, dann künstliche Intelligenz und Datenschutz, Gesundheitsdaten sind für dich sehr wichtig, darüber sprichst du und KI im Ländle, F13 und anderes, was KI und Verwaltung betrifft, kannst du vielleicht anteasern, damit man Lust hat, da auch ein bisschen nachzulesen, was dein Schreibtisch so hergibt. Es ist nämlich nicht so wenig.
Genau, also der ist auch schon sehr bunt, tatsächlich genauso vielfältig wie das, was die Behörde insgesamt macht. Aber das Erste, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der Datenschutz hat es ganz grundsätzlich momentan politisch schwer. Warum ist das so? Weil er in Verbindung gebracht wird automatisch mit Datenschutz ist Bürokratie. Datenschutz wirft uns zurück bei Innovation, beziehungsweise wir können nicht so innovativ sein, weil wir den Datenschutz abbilden müssen. Wir haben es hier mit Narrativen und ich sage bewusst Narrative, weil wenn man da mal genauer hinschaut, bleibt meist sehr wenig davon übrig von diesen Narrativen eben, gerade auch was Bürokratieabbau angeht. Oder man versucht, Probleme zu lösen. Das ist ein beliebtes Instrument, das wir politisch, datenpolitisch auch schon mehrfach diskutiert haben, dass man sagt, naja, die Bestellgrenzen in Unternehmen, ab wann man einen Datenschutzbeauftragten einstellen muss, das setzen wir einfach nach unten. Dann, wir blenden das Problem aus und dann passt das. Wird wahrscheinlich dazu führen, dass deutlich mehr Datenschutzverstöße passieren. Wir haben, das kann man ja an Zahlen sehr gut abbilden. Ganz am Ende des Tätigkeitsberichts sind die Zahlen. Da fällt eines auf, unter anderem, die Datenpannenmeldungen werden immer mehr. Ich will jetzt noch gar nicht davon reden, wie hoch die Dunkelziffer da wahrscheinlich von ist, aber es werden immer mehr, weil Datenverarbeitungen generell komplexer werden. Und wenn etwas viel komplexer wird, dann kann potenziell auch mehr schief gehen. Da muss man sich drum kümmern, da kann man sich wegdefinieren oder sagen, es war jetzt bürokratisch. Das heißt also, man muss sich das schon sehr genau angucken. Natürlich muss man abwägen und auch gegenläufige Rechte, auch praxisgerecht austarieren. Aber der Datenschutz ist so ein bisschen grundsätzlich in Verruf geraten und da müssen wir uns dagegen stellen. Datenschutz ist nach wie vor wichtig. Er wird immer noch wichtiger mit zunehmender Technisierung. Wenn wir den vergessen, dann können wir Technik nicht vertrauen. Und wenn wir Technik nicht vertrauen, dann wird es schwierig in der Zukunft. Und wir müssen gerade werteorientierte Digitalisierung auch als Gegenmodell zu einer Entwicklung, wie wir sie zum Teil momentan in den USA sehen, das ist ganz wichtig. Und da müssen wir also ganz grundsätzlich ran.
Und auch das, jetzt ist die Zeit dafür. Also die KI-Verordnung kommt sukzessive zur Anwendung. Jetzt fragen Unternehmen.
Ja, die Beratung muss eben jetzt erfolgen. Es hilft nichts, wenn wir jetzt 2 Jahre warten und sagen, jetzt ist noch der letzte Rest der KI-Verordnung in Kraft getreten. Und wie könnte es denn jetzt sein? Das muss man jetzt schon überlegen. Also Beratung muss jetzt stattfinden.
Zum Thema Bürokratie. Und ich finde die Debatte interessant, weil du, wenn du es konkret machst, an Beispielen, irgendwie anschaulich wird, dass das nicht blöd ist, wenn es ein paar Regeln gibt, Verfahrensregeln, an die man sich halten sollte.
Ja, also bei dem Bürokratieabbau, da muss man eigentlich erstmal hingucken, was ist überhaupt Bürokratie so wird das momentan ja auch wieder erzählt, dass Bürokratie in aller und jeder Form immer denknotwendig schlecht ist. Aber dass man bestimmte Verfahren hat, bestimmte Prozesse, die man immer so hat, das zahlt auch auf Rechtssicherheit ein, das zahlt auch auf den Rechtsstaat ein, dass es überhaupt Prozesse gibt. Und jetzt kann man zum Beispiel sich ein Verarbeitungsverzeichnis mal vornehmen und kann sagen, oh, das ist aber bürokratisch, wenn ich in einem Unternehmen aufschreiben muss, in einer riesengroßen Excel-Liste oder wo auch immer man das tut. Welche Datenkategorien habe ich? Welche Arten von Daten habe ich? Zu welchen Zwecken verarbeite ich die? Gibt es Transfers auch in Drittstaaten oder gibt es die nicht? Wer ist für was zuständig? Jetzt kann man sagen, das ist alles furchtbar bürokratisch, aber das lädt auch dazu ein und verpflichtet dazu, sich Gedanken zu machen, welche Arten von Datenverarbeitung man hat. Mit zunehmender Komplexität und Technisierung wird das auch immer wichtiger, dass man weiß, was da passiert und nicht einfach sagt, Maschinenraum interessiert mich nicht, irgendwelche Daten sind da. So wird das nicht funktionieren. Ja? Man muss natürlich immer schauen, bin ich noch arbeitsfähig? Das muss ein Ziel sein, das ist ganz klar. Ja? Und das kann durchaus auch natürlich eine unterschiedliche Granularität haben in einem riesengroßen Unternehmen oder in einem kleinen Startup. Aber zu sagen, für Startup komplett ganz weg, wird auch schwierig, weil man ist heute aufgrund der Technisierung in der Lage, potenziell ganz alleine mithilfe von KI und wenn man so ein bisschen weiß, wie Computer funktionieren, Geschäftsmodelle zu sich auszudenken, die hochgradig invasiv sind. Ja? Von daher muss man sich das Ganze schon so ein bisschen anschauen, was heißt das eigentlich? Ne? Und wenn ich aufschreibe, wer in einer Gynäkologie eine bestimmte Kamera, die bestimmte Dinge aufgenommen hat, die sehr sensibel sind. Wer diese Kamera abends wegschließt oder wer da auch Zugriff drauf hat, dann macht das extrem viel Sinn und es ist nicht bürokratisch, sondern ist Grundrechtsschutz, auch durch Verfahren. Das hat das Bundesverfassungsgericht übrigens sehr häufig auch unterstrichen. Ja, also nicht alles, was Sinn macht, ist Bürokratie und kann weg.
Du beschreibst gerade einen Fall, den wir tatsächlich bei uns hatten,
ja,
dass eine Kamera in einer gynäkologischen Praxis abhanden gekommen ist. Und das kann
Datenpannenmeldung
kann sehr kompliziert dann werden. Gut, du setzt einen Schwerpunkt beim Thema Europa. Und da fällt auf, erstmal, wie wahnsinnig komplex das ist, was in Europa so gerade passiert. Rechtsakte noch und nöcher und die werden irgendwie nebeneinander, übereinander, zueinander, voneinander weg irgendwie gelegt und dann steht dann immer wieder drin, Datenschutz bleibt unberührt, was so viel bedeutet wie, das ist sehr umfangreich und komplex, das irgendwie zu sortieren und auch zusammenzubringen. Was ich ansprechen möchte ist, kannst du einmal, und das ist vielleicht interessant, vom dem lokalen Ansatz, das hattest du letztes Jahr und das haben wir viel darüber gesprochen, wie kommt etwas nach Europa und wie kommt von Europa wieder etwas nach Baden-Württemberg? Und wir haben eine eigene Stabsstelle, die deutsche und europäische Zusammenarbeit macht. Du arbeitest viel an dem Thema. Kannst du kurz erzählen, wie das so funktioniert, dass in Europa eine Entscheidung also aus der Datenschutzsicht getroffen wird? Wo haben wir unsere Finger da mit dem Spiel? Bis hin zu der landesgesetzlichen Regelung, wo wir auch beraten und uns dazu äußern. Einmal diese Wege hin und zurück. Kannst du das
mal zwei Beispiele. Ja. Ne? Also unsere Stabsstelle hat im Grunde genommen eine Scharnierfunktion. Die geht auf zu beiden Seiten. Ne? Also einmal schauen wir, was passiert in Europa. Und ich mache mal zwei Beispiele. Ein neuer Rechtsakt, auch wieder eine Verordnung, ist der European Health Data Space, ein Gesundheitsdatenraum. Grundidee ist, dass Gesundheitsdaten in diesem sicheren Raum besser fließen, was auch was mit Forschung zu tun hat. Ne? So, also das wird also zunächst mal in Europa ausbuchstabiert und dann gibt es eine Verordnung. Und dann stellt sich die Frage, tja, wie buchstabieren wir das eigentlich im Ländle am Ende des Tages aus? Ja, und dann gibt es also zunächst europäisches Recht. EHDS wirkt auch zusammen mit der Datenschutzgrundverordnung. Das muss man sich anschauen. Und hier im Ländle wird man sich dann fragen, Moment mal, wir haben doch auch ein Landeskrankenhausgesetz. Und im Landeskrankenhausgesetz gibt es Bestimmungen, die sagen, unter welchen Voraussetzungen Daten auch für die Forschung dienen. Ja, und dann gibt es dazu also Vorgaben im LKHG. Dann gibt es gerade bei Forschung noch ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz auf Bundesebene und darüber wiederum muss man den EHDS legen. Ja? Das heißt also wirklich Scharnier einmal nach Europa, einmal ins Ländle und dann sinnvolle Lösungen finden. Das ist ein Beispiel. Und das andere Beispiel, wie wir uns auch einbringen auf der europäischen Seite, der Europäische Datenschutzausschuss, wo also die verschiedenen Aufsichtsbehörden vereint sind, hat jetzt gerade im letzten Dezember, haben wir auch berichtet in unserem Tätigkeitsbericht, eine Opinion, eine Stellungnahme zu KI-Modellen herausgegeben, an der wir auch mitgearbeitet haben. Und das waren 8 oder 12 Wochen. Die Fristen stehen drin im 64 DSGVO. Standardmäßig 8 Wochen, die können aber einmal verlängert werden. Jedenfalls, wir haben unter wahnsinniger Zeitdruck, haben sich ganz, ganz viele Aufsichtsbehörden, ganz viele Akteuren eigentlich ziemlich schnell geeinigt zu, jetzt kann man sagen, ja, es sind eigentlich nur 3 große Fragen, aber immerhin in wenigen Wochen, ja, und das war eine spannende Zeit. Und ich glaube, das Papier, das rausgekommen ist, klar ist das nicht perfekt. Es ist natürlich ein Stück weit auch ein Konsenspapier, aber es ist ein gutes Papier, an dem man sich orientieren kann. Und es ist gut, dass es das gibt.
Kannst du kurz anteasern, ohne es jetzt ganz ausführlich zu machen, welche 3 Punkte sind es, die man da mal sich angucken sollte?
Ja, der erste Punkt ist die Frage, kann ein KI-Modell anonym sein oder ist es anonym? Die zweite Frage, wenn trainiert wird, ein KI-Modell, wie weit kann man sich dann auf berechtigte Interessen, also Artikel 6, 1f berufen? Und die dritte Frage ist, wenn bekannt wäre, dass ein Training rechtswidrig war, schlägt das auf alle folgenden Verarbeitungen durch, Infektion oder nicht?
Bei dieser Opinion. Jetzt gibt es eine Opinion. Welchen Wert hat sie? Was bedeutet das? Und in aller Bescheidenheit, da hast du relativ intensiv mitgearbeitet und wir als Haus haben da intensiv mitgearbeitet. Jetzt steht so eine Opinion. Was heißt das?
Ja.
Bin ich ein Unternehmen und muss ich das ernst nehmen? Muss ich das nicht ernst nehmen?
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, so streng formal, Stellungnahme ist jetzt kein Urteil inter partes oder so und super verbindlich. Auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, das ist total unverbindlich im Sinne von keinen interessiert, denn die Aufsichtsbehörden sind ja qua DSGVO dazu gehalten, einheitlich das Recht auszulegen. Ja, dass sie sich einig sind. Und dieses Papier ist nichts anderes als Einigkeit. Da ist sie. Ja, und von daher, wenn wir natürlich jetzt einen Teufel tun und Dinge tun, die komplett konträr gegen diese Stellungnahme sind.
Das heißt, es ist, gibt eine Verlässlichkeit für verantwortliche Stellen, die Datenverarbeitung machen, die Fragen, die dort tangiert sind. Man sollte da reinschauen und dann weiß man auch, wie wir uns so ein bisschen verhalten, was uns wichtig ist. Und das ist dann eigentlich auch so eine europäische Position. Ja. Und wenn wir sagen, KI-Verordnung gibt es in dem Sinne noch nicht, irgendwann vollständig 26. Aber da hat man dann einen Punkt, wo man sagt, das ist ein Orientierungspunkt.
Genau, und die Opinion, die ist auch nur zur Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung. Ne? Die zieht gar keine, aus der KI-Verordnung brauchen wir da gar nicht, nur geltendes Recht.
Nur geltendes Recht. Also das ist sozusagen ganz praktische Hilfe jetzt, um Probleme zu lösen.
Weil die KI-Verordnung ja auch mittlerweile zu großen Teilen schon unmittelbar anwendbar ist, ne? Scheibchenweise. Ja. Andere Scheibchen kommen noch in 2026. Genau. Aber also die ist rein datenschutzrechtlich tatsächlich, ja.
Dann habe ich die andere Frage. Du hast gesagt, Landeskrankenhausgesetz, Bundesgesundheitsdatengesetz, genau, und dann EHDS. Du sagst dann so gerne so Worte wie, dann muss man sich das mal angucken. Ich will das noch mal fragen. Wir im Haus gucken uns genau das an. Ja. Ein Unternehmen des Gesundheitssektors kommt zu uns, sagt, ich brauche mal eine Frage. Und dann sagen wir nicht, sondern das ist genau das, was wir machen. Und das ist auch das, was verantwortliche Stellen machen sollten, wenn sie sich mit den Dingen beschäftigen. Also darum geht es, da drin nachgucken, übereinanderlegen und eine Lösung finden.
Ja.
Und wenn du sagst, das muss man dann halt so machen, das ist genuin die Arbeit, die wir leisten, wenn wir beraten zum Beispiel.
Genau. Okay. Und das ist eben das, was der Jurist ja grundsätzlich immer leisten muss. Ne? Gesetze ändern sich durchaus auch auf verschiedenen Ebenen. Ne? Das, wenn man Ja sagt zu Europa, heißt das auch, dass Rechtsakte an unterständlicher Stelle entstehen können. Und von daher muss man dann auch verschiedene Vorgaben übereinanderlegen. Ja.
Nochmal Thema Bürokratie, ich springe mal nochmal kurz. Und jetzt haben wir ganz viele andere Gesetze und jetzt haben wir eine neue Verordnung, die Strahlwirkung hat auf andere Lebensbereiche beziehungsweise Regelungen, die es jetzt schon gibt. Dann muss man die im Prinzip anpassen.
Nein, Recht entwickelt sich immer fort. Ja. Was wir vielleicht, ist eigentlich nicht mein Job, aber wo man vielleicht schon, wenn man diese Diskussion aufmacht, überlegen muss, wenn man neue Vorschriften macht, lohnt es sich vielleicht auch immer zu überlegen, kann eine alte weg? Es gibt ja sogar die Idee, ein neues Gesetz, zwei alte rausschmeißen. Von der Grundidee ist das, das machen wir zu selten. Ne? Also da gibt es irgendwelche Schriftformerfordernisse oder ähnliches, wo man sich heute schon die Frage stellen muss, braucht es das wirklich noch?
Okay, dann haben wir das, glaube ich, so ein bisschen, lohnt sich die Lektüre, ist wahnsinnig viel, was da drin ist, was da drin steckt. Die Arbeit der DSK wird beschrieben im Tätigkeitsbericht, der ETZA spricht, es geht wieder um den digitalen Euro, auch ein beliebtes Thema, ganz, ganz viel europäische koordinierte Maßnahmen, das heben wir uns mal vielleicht für 2025 auf, weil wir da das Löschjahr haben und das auch ein Teil davon ist. Neu mit drin ist, dass wir mal auch aufgelistet haben, wie viele Beratungen wir in Gesetzgebungsverfahren oder Normgebungsverfahren, Verwaltungsvorschriften und Ähnliches hatten. Ist auch ein bisschen was dazu gekommen, kann man sich die Zahl mal angucken. 92 ist auch nicht ohne. Schwerpunkt hast du gesetzt bei Beschäftigtendatenschutz. Da gibt es einfache, ganz simple Dinge, wo einfach ein Fehler passieren kann und diese Fehler haben große Auswirkungen. Fand ich erstaunlich, dass man Virenscan eigentlich was Gutes, ein Beispiel aus dem Tätigkeitsbericht, da ist eine Personalabteilung, die Bewerbungsdaten kriegt, die sollen gecheckt werden, dann ein Beschäftigter des Hauses checkt dann, will dann Virenscan machen, macht das mit einer Software, die kostenlos zur Verfügung steht, beachtet dabei nicht, dass dann diese Bewerbungsdaten plötzlich online verfügbar sind. Eigentlich gute Idee, Virencheck, sehr gut. Ergebnis?
Also zwei Alarmglocken. Ne? Also das erste, war ja offensichtlich Cloud-basiert. Ja. Dann ist das erste, wo man immer so überlegen muss das jetzt Cloud-basiert? Und das zweite, wenn etwas nichts kostet, dann muss man immer überlegen, ja, sind das jetzt überall Menschenfreunde? Und dann bezahlt man mit was anderem und dann sind das im Zweifelsfall Daten. Wenn das aber die Daten Dritter sind, auf die ich besonders gut Acht geben müsste, nämlich die Bewerber, dann ist es unter Umständen überhaupt keine gute Idee. Ne? Und ich meine, die hatten das wohl sogar im Kleingedruckten stehen, aber das Kleingedruckte muss man halt auch lesen. Ja.
Ja, und wenn man sich im Geschäftsleben beschäftigt und da steht drauf, es kostet nichts, dann hat, keine Ahnung, ich bin kein Betriebswirt oder Volkswirt oder so, aber spätestens dann denkt man sich, Moment, ich muss noch mal kurz einüben, wie das so funktioniert. Wir haben einen Schwerpunkt Schulung, Veranstaltungen, Konferenzen, Fachtage. Ganz toll, wo wir in die Welt hinausgehen, versuchen den Datenschutz an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, darüber zu reden. KI-Woche haben wir wieder gemacht. Wir haben in den vergangenen Podcasts, was ich sehr witzig fand, immer wieder ein Video der KI-Woche. Das ist mir aufgefallen beim Datenzirkus mit Rudi Kramer, wo du auch über Jugendschutz und Jugendmedienschutz und wie geht man mit Handys um, dieses Dorothee Dörholt-Video, damit es auch mal hier genannt wird in der Serie. Die Dorothee Dörholt hat einen Vortrag bei der KI-Woche gehalten, der immer wieder zitiert wird irgendwie. Die KI-Woche ist mit drin. Dann das Bildungszentrum, Hammer, was da an teilnehmenden Zahlen sind. Da sind wir hochgegangen von
über 4.000 haben wir jetzt, ne?
Von 3.730 rund auf 4.770. Also, ja, 4.470, Entschuldigung. 4.470, genau, also wirklich toll. Schule digital, ein besonderes Ding. Das wären so die Punkte, die ich erwähnen würde. Was waren so deine Highlights?
Ja, also was mir auch aufgefallen ist, wenn man über die Abteilungen hinweg schaut, also oben drüber, die Videoüberwachung, die in verschiedenen Abteilungen unterschiedliche Rolle spielt, aber vereinfacht gesagt deutlich mehr Videoüberwachung in verschiedenen Kontexten. Ja? Wir haben Videoüberwachung in großen Mietswohnungsblöcken mit 90 Einheiten oder was das da war, wo man einmal im Prinzip filmt, was sich das Gebäude herum so abspielt, ne? Also Außenbereich, aber auch im Innenbereich, also Treppenhaus, ne? So, und auch Waschküche zum Beispiel, ja, und dann wird das begründet, ja, Waschküche, Brandschutz machen wir das. Also da muss Videoüberwachung sein an den Waschmaschinen wegen Brandschutz. Und dann kann man sagen, ja, gut, aber warum geht das nicht mit einem Brandmelder? Ein Brandmelder muss auch keine Bilder machen und mir dabei über die Schulter gucken, wie ich meine Unterhosen wasche. Ja, also das ist wozu? Ja, so, und das muss man valide erklären können, wenn man Videoüberwachung macht. Ja? Und Kameras auf dem Friedhof. Also Gräber werden kameraüberwacht. Wahnsinn. Und dann kann man sich auch sagen, kann man sich nicht ausdenken, warum ist das so? Es wird Grabschmuck gestohlen. Es werden Blumen von Gräbern geklaut. Und zwar, ich selber weiß auch, dass das so ist. Das ist auch überall. Das ist tatsächlich ein Problem. So, und jetzt kann man sagen, wir können das Problem nur damit lösen, dass wir einzelne Gräber videoüberwachen. Ja, und dann, gut, dann kann man auch schauen, es kommt drauf an, wie viel oder wie groß der Bereich ist, ne, den die Videoüberwachung abdeckt. Ist es nur dieses eine Grab? Ja, und ich, ne, das wäre vielleicht sogar denkbar. Aber sobald auch das Nebengrab mit abgedeckt wird, und jetzt kann man wieder sagen, oh, das ist auch wieder bürokratisch. Und ja, aber vielleicht steht da ein Trauernder. Ne? Und wenn ich trauere, dann möchte ich das ohne Kamera tun. Und ich glaube, man darf das als Mensch auch dürfen. Und das ist ein Rückzugsbereich. Also,
man spricht ja auch mit den
Menschen. Ja, vielleicht das. Und dabei möchte ich mich doch bitte nicht von der Videokamera filmen lassen. Und völlig anderer Kontext nochmal. Es entstehen Videoaufnahmen um Fahrzeuge herum, von bestimmten Fahrzeugen, von bestimmten Anbietern. Dann entstehen also jetzt Überwachungsaufnahmen von in diesem Sentry Mode. Also das heißt also, wenn das Auto abgestellt wird, kontrolliert das eben, ob da keiner dran geht an die Türen und so weiter. Und dann sagt die Polizei irgendwann, ach guck mal, wir wollen jetzt mal was ermitteln. Da sind Fahrzeuge aufgebrochen oder beschädigt worden. Da stehen doch diese Autos von dem Anbieter, dann hätten wir gerne das Bildmaterial. Ja? Das heißt also, sobald Daten da sind, das ist auch ein Learning, das Datenschützer schon lange kennen, dann kommen Begehrlichkeiten. Ne? Und dann muss man aber schon gut erklären und muss es Rechtsgrundlagen geben. Das heißt also, was ich damit sagen will, Kameraüberwachung nimmt systemisch immens zu.
Okay, ja, ein großes Thema wird uns wahrscheinlich auch die nächsten Jahre weiter beschäftigen, vermutlich sogar noch intensiver. Ja. Ne? Hast du noch zwei, drei Themen, wo du sagst, das war jetzt exemplarisch für mich oder besonders bemerkenswert, die Lektüre empfehle ich?
Ja, was noch ein schönes Beispiel ist, KI im Schwimmbad. Ja. Weil man da mal so ein Use Case hat, wo man sagt, das ist jetzt nicht super abstrakt, was KI da jetzt in irgendeinem Kontext tut, sondern die beobachtet mich, wie ich schwimme. Jetzt kann man sagen, hä, wieso das? Naja, der Sinn und Zweck dieser Systeme ist tatsächlich, detektieren zu können, wenn jemand zu ertrinken droht. Und das ist auch wieder, das muss man sich klar machen, ein reales Problem. Es ertrinken auch in Schwimmbädern in Deutschland viel zu viele Menschen. Jeden Sommer wieder Freibäder, aber auch in den Hallenbädern. Noch viel mehr natürlich auch in Seen, in Badeseen. Es passiert wirklich viel. Ja? Und wenn jetzt Technik in der Lage ist, das zu verbessern, dann ist das grundsätzlich gut. Aber auch da wieder muss man gucken, wie genau ist es denn ausgestaltet? Ne? Wie funktioniert das System? Welche Daten brauche ich? Wie scharf müssen die Bilder sein, die ich brauche, um zu detektieren, wenn jemand untergeht? Ja? Und wo gehen die Daten der anderen Schwimmenden gegebenenfalls, mit der die KI gegebenenfalls weiter trainiert wird? Das wissen wir, das muss man sich alles im Maschinenraum angucken. Mhm. Und vielleicht steht der Maschinenraum auch nicht auf deutschen Servern, sondern auf Servern vielleicht in Israel und Ähnliches. Das heißt also, auch die Drittstaatentransferproblematik muss man sich da angucken. Das ist nicht trivial. Da ja, knabbern vielleicht auch die Schwimmbäder dran und man verspricht, der Anbieter verspricht bestimmte Sachen, alles kein Problem, alles datenschutzkonform. Der Verantwortliche muss das sicherstellen. Mhm. Ne? Wir helfen, soweit wir können, ne? Auch in der Beratung, aber man kann es nicht ohne weiteres einfach so einsetzen, sondern muss sich das schon sehr gut und mit dem hinreichenden Sachverstand da auch versehen ansehen.
Also der Impuls, was Gutes zu tun und was Sinnvolles zu tun, ja, mit Technikeinsatz ist prima.
Ja, klar.
Aber wenn man das dann nicht ganz gut im Griff hat, dann kann man schnell in schwierige Situationen kommen, die nicht so sinnvoll sind und
genau,
nicht so.
Man muss es kontrollieren können. Ja.
Fand ich auch ein spannendes Thema, weil das, glaube ich, auch wirklich jeden Sommer die Leute betreffen wird und nicht nur im Sommer. Hast du noch so deine Top 2, 3 Themen, die du noch unbedingt, wo du sagst?
Mindestens mal noch unsere Aktion Kommunale Champions,
ne? Oh ja,
2024. Das find ich super. Warum ist das so schön? Ne? Weil der Datenschutz ja nicht immer draufhaut, sanktioniert oder sonst was, sondern er berät auch, das habe ich jetzt schon ausgiebig dargestellt, aber er zeichnet auch aus, wenn jemand was gut macht. Ja?
Will ich kurz erklären, Kommunale Champions, wir rufen alle 2 Jahre aus, liebe kommunalen, liebe öffentliche Stellen, bitte berichtet uns davon, was ihr an beispielhaft Gutem in euren Häusern macht, um Datenschutz und jetzt auch Informationsfreiheit bei euch umzusetzen, und wir präsentieren und zeichnen dann die besten Einreichungen aus. Das sind die Kommunalen Champions.
Genau,
und das haben wir 24 wieder gemacht.
Ja, also Best Practice im Prinzip, ja. Da gab es wieder einige Einsendungen, und das ist einfach schön, das Datenschutz-Wiki vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis zum Beispiel, oder dass die Organisationsuntersuchung der Stadt Stuttgart, die sie gemacht haben. Die Stadt Böblingen hat ein Erklärvideo zu Datenschutz in Kitas. Super, die Stadt Moos ausführlicher Leitfaden Datenschutz in der Schulsozialarbeit. Einfach tolle Angebote, ne, wo man dann auch sagen muss, das können ja auch die Behörden untereinander zur Verfügung stellen. Ja? Wenn wir jetzt also zur Schulsozialarbeit so ein gutes Paper in Moosbach haben, dann können die das den anderen auch zur Verfügung stellen. So geht das, ja, dass man einfach davon profitieren kann.
Neckar-Odenwald-Kreis hat back-to-back den Preis gewonnen, 2-mal gleich hintereinander. Und die Stadt Stuttgart hat einen sehr umfangreichen Datenschutzansatz vertreten, dafür einen Sonderpreis gekriegt. Fand ich auch sehr bemerkenswert und sehr schön, dass die das mal ganzheitlich gedacht haben, gesagt haben, wenn ich in die Prozesse gehe und gucke, was bräuchte ich da? Fand ich sehr bemerkenswert auch. Und dann haben wir so ein bisschen den Tätigkeitsbericht uns angeschaut.
Bleibt noch die Kehrwoche, ne?
Das wollte ich sagen. Wir wollen ja auch immer ins kommende und ins folgende Jahr gucken, weil so ein Blick zurück ist immer prima, aber lädt ja dazu ein, zu sagen, ja, was willst du denn dieses Jahr machen? Was werden wir nächstes Jahr berichten? Und ich hatte vorhin gesagt, die koordinierte europäische Maßnahme, das ist sozusagen wieder ein tolles Beispiel dafür, wie Europa ins Lokale, vom Lokalen nach Europa kommt. Was machen wir 2025 als Schwerpunkt, lieber Chef?
Ja, wir löschen.
Wir löschen.
Ja, also die Coordinated Enforcement Action an der Stelle, das heißt also, da machen nicht nur wir mit, sondern auch viele Kollegen aus Deutschland machen mit, aber auch viele weitere europäische Datenschutzbehörden beteiligen sich, ich glaube weit über 30,
32,
32, die insgesamt mitmachen. Die Idee stammt tatsächlich von uns. Ja, ist gut, dass man das gut fand, ist allerdings auch tatsächlich ein Recht, das durchaus anspruchsvoll ist. Wenn man sich wirklich mal klar macht, was das Löschen datenschutzrechtlich bedeutet. Ja? Also zunächst mal hat es schon viele Vorteile. Also nicht nur aus Sicht des Betroffenen ist es eine gute Idee, wenn bestimmte Informationen irgendwann, wenn sie halt nicht mehr gebraucht werden, dann auch gelöscht werden. Ja? Damit eng zusammenhängt ja auch ein Recht auf Vergessenwerden, ja? Dass man also ja, sich irgendwann auch mal weiterentwickeln können soll. ne, und nicht immer alles für immer in Stein gemeißelt bleibt. Aber auch für Unternehmen kann es durchaus praktisch sein, wenn die Daten nicht mehr gebraucht werden, sie zu löschen. Nicht nur, weil sie es müssen, sondern weil sie es auch nicht mehr beauskunften müssen. Ja, das heißt, also das kann durchaus ganz ernsthafte Konsequenzen haben, wenn man Daten nicht mehr hat. Ist gut dann. Ne?
Artikel 15 muss man beauskunften, wenn Daten vorliegen,
so wenn es die nicht mehr gibt. Und wenn sie gelöscht sind und sie rechtmäßig gelöscht werden mussten, dann sind sie halt nicht mehr da, sondern auch nicht beauskunften. So, und die große und spannende Frage ist aber immer, ab wann kann ich denn löschen? Darf es? Ne? Es gibt auf der anderen Seite natürlich aus Gründen der Archivierung oder zur Nachprüfbarkeit vor dem Hintergrund von Steuersachen oder ähnlichem. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum es bestimmte Aufbewahrungsfristen, die bedauerlicherweise auch noch unterschiedlich sein können. Das heißt, so ganz trivial ist das nicht. Also das Recht auf Löschen ist durchaus kompliziert. Und weil das so ist, fragen wir ja jetzt in einem Fragenkatalog. Das ist jetzt kein Fragenkatalog im Sinne von, wenn ihr nicht antwortet, bebußen wir euch sogleich, sondern es geht hier tatsächlich um Fact-Finding, um zu gucken, wo sind denn die Schmerzpunkte beim Recht auf Löschen und wie können wir dabei helfen, dass man das ordentlich macht. Ja, also wo muss es in die Prozesse? Wie müssen die Prozesse ausgestaltet sein? Ja, welche Konstellationen gilt es zu adressieren? Wo kann das Ganze auch technisch mal echte Herausforderungen, ne? Also wir werden auch dazu dann Veranstaltungen machen und vielleicht auch ganz bestimmt auch mindestens eine Handreichung.
Wir schreiben unterschiedliche Unternehmen und öffentliche Stellen an, bitten um Beantwortung. Die Fragen müssen beantwortet werden, aber es geht eher darum, Best Practices herauszuarbeiten, zu sagen, wie können wir Hilfestellungen wieder geben, damit alle davon profitieren können.
Ja, und wenn man sich die Fragen anguckt, man wird sie sich auch demnächst angucken können. Der Fragenkatalog wird auch veröffentlicht werden können. Die sind eher generisch. Ne? Also da geht es jetzt nicht um die Frage, bei einem Unternehmen genau zu gucken, wo ist jetzt bei deinem Prozess XY möglicherweise etwas nicht ausreichend, sondern es geht darum, Informationen zu bekommen, um dann wiederum Handreichungen machen zu können. Wie macht man es am besten?
Last not least, Europa, lokal Europa. In diesem Zusammenhang, es war nicht nur unsere Idee, dass das Recht auf Löschung jetzt Thema wird, sondern wir tragen auch das urschwäbische Prinzip der Kehrwoche nicht nur nach Baden, sondern nach Brüssel.
Ja.
Was machen wir da?
Die digitale Kehrwoche. Ne? Muss man sich erstmal ausdenken. Wir haben es so genannt, so wird das Ganze heißen. Ne? Und selbst Brüssel wird davon hören.
Ja. Care Week, oder?
Wie man das jetzt richtig übersetzt, das muss ich mir noch überlegen.
Okay. Wir haben auf unserer Homepage eine Seite eingerichtet, die wir sukzessive füllen werden mit Infos zum Thema Löschen und Kehrwoche, da verlinken wir auch, kann man sich dann anschauen. Eine Postkarte haben wir schon gemacht, wo wir so eine Bucketlist haben von Montag bis Sonntag, was man Tolles machen kann. Genau, das ist ein Thema. Schwerpunkt 2025, ein Schwerpunkt wird sein, Recht auf Löschung und Support, wie man das gescheit machen kann. Lieber Chef, das war der Tätigkeitsbericht 2024 im Schnelldurchgang mit einem kleinen Ausblick. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt sagen willst, was man unbedingt lesen muss?
Den ganzen Tätigkeitsbericht.
Den ganzen Tätigkeitsbericht, 160 Seiten. Liebe Zuhörenden, viel Spaß bei der Lektüre und schaut ab und zu auf unserer Homepage vorbei. Und dann sage ich dir, lieber Chef, danke, dass du dir noch die Zeit genommen hast, einfach mal einen Podcast aufzuzeichnen. Und dann bis bald.
Vielen Dank, bis bald. Tschüss.
Tschüss.